Wir haben etwas erwähnt, dass in der ersten Stunde unser Herr Jesus so in unserer Mitte stand. Und eigentlich ist das das Einzige, was uns weiterhilft irgendwie in unserem Leben, wenn der Jesus uns vor den Augen steht und die Dinge unseres Alltags darin geordnet sind. Ich würde gerne mit uns weitermachen, im Korintherbrief nochmal hineinzuschauen. Mir ist es aber irgendwie nochmal ein Herzensanliegen, nochmal kurz vorher mit uns zu beten, weil es ist nicht so, dass dadurch, dass man was sagt, irgendwie das irgendwie in unseren Herzen ankommt, oder es ist Gottes Sache, dass er sein Wort uns öffnet, und es ist mir ein unheimliches Anliegen, dass Gott dieses Werk tut, nicht durch, dass ich hier stehe, sondern einfach, dass sein Wort uns geöffnet wird und wir erkennen. Ich würde gerne am Anfang doch nochmal mit uns zusammen beten. Herr und Heiland, wer sind wir als Menschen? Du bist Gott und dein Wort bist du selber. Und wir wollen dich bitten, dass du derjenige bist, der uns auch dein Wort aufschließt, der uns die Herzen öffnet dafür, dass wir dich erkennen und das, was du von uns möchtest, deine Größe, deine Schönheit, auch deine Herrlichkeit. Amen.
Amen.
Mir geht es in erster Linie, denke ich, um die ersten zwei Verse aus Kapitel 4, also 2. Korinther 4. Ich möchte aber die ersten 7 Verse gerne lesen. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven, um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Das Kapitel fängt damit an, mit diesem Satz, darum, da wir diesen Dienst haben. Ich weiß nicht, ich bin 32 Jahre lang Beamter gewesen und man ging halt da nicht zur Arbeit, sondern man ging irgendwie zum Dienst. Man hatte eine Verantwortung, etwas zu erfüllen, einen Dienst zu erfüllen. Was ist das für ein Dienst, von dem der Apostel Paulus redet? Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir uns vor 3 Wochen mit dem 3. Kapitel beschäftigt haben, denke ich, hat dieser Dienst etwas damit zu tun, dass wir, wie es am Ende vom 3. Kapitel steht, dass wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus anschauen und so verwandelt werden, umgeändert werden in sein Bild hinein. Und wenn wir einen Dienst, eine Aufgabe haben, dann haben wir eigentlich die Aufgabe, dieses Wesen und die Art des Herrn Jesus in diese Welt hineinzutragen an unserem eigenen Leib. Dass wir Menschen sind, die verändert sind in sein Bild und dieses veränderte Bild, den Herrn Jesus in uns selber in die Welt hineingetragen. Vers 7 wird das so irgendwie nochmal sehr, sehr doll bekräftigt. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Also ein Gefäß, in dessen Gottes Kraft, Gottes Wesen sichtbar wird. Den Dienst Gottes Wesen, Gottes Art nach außen zu tragen und Gottes Wesen, in Gottes Wesen hinein verändert zu werden, dass wir immer wieder hingehen und unseren Herrn anschauen und wirklich zulassen, dass das unser Herz und unser Leben verändert und dort hinein redet. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht. Ich stolper darüber ein Stück. Wir finden in Gottes Wort ganz oft diesen Ausdruck, dass wir Gnade gefunden haben. Dass Gott sich, weil es sein Wesen ist, weil es seine Art ist, von sich aus uns zugewendet hat, um uns zu erretten, zu erlösen. Das ist Gnade. Es liegt nichts daran an uns. Es liegt alleine an Gott, weil Gott gnädig ist, dass er sich unserer angenommen hat. Das Wort Erbarmen beinhaltet ein ganz kleines Stück davon, dass ich der Hilfe bedarf. Dass Gott sich mir zugewendet hat, weil ich dieser Hilfe bedarf. Dieses Erbarmen hat was mit dem Zustand zu tun, in dem ich mich befunden habe oder befinde. Also weiß ich, um diesen Dienst, den ich habe, wirklich Gottes Bild nach vorne zu bringen, dann muss ich auch darum wissen, dass ich dieses Erbarmen gefunden habe, dass sich Gott meine angenommen hat in Liebe, dass Gott mich gesehen hat und dass er sich mir gezeigt hat und dass ich sein Kind werden durfte, nicht weil ich das verdient habe, sondern weil er sich meiner angenommen hat, der ich verloren war und nichts von ihm wissen wollte. Also wir haben eine Aufgabe, den Herrn anzugucken, den Herrn darzustellen, weil wir Erbarmen gefunden haben. Er hat sich unserer erbarmt und deshalb ermatten wir nicht. Wir finden das am Ende des Kapitels nochmal und noch ausführlicher, wie das ist mit dem Ermatten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, was es heißt, ermattet zu werden. Es wird vieles in diesem Kapitel berichtet davon, dass dieses natürliche, die natürliche Kraftlosigkeit des Körpers und des menschlichen Wesens, dass es da mangelt oder fehlt, dass wir da ermatten oder dass es da mangelt an unserem Leib. Aber in unserem inneren Ermatten, ich durfte oder musste das kennenlernen vor gut 12 Jahren, als ich einen Burnout hatte, zu merken, ich habe selber nicht die Kraft, ein Blatt Papier aufzuheben, was im Keller auf dem Boden liegt, dass ich vorher in Tränen ausgebrochen bin und nicht die Kraft hatte, innerlich diese so kleine Handlung zu vollziehen. Ermatten, dann dreht sich so viel unsere Gedanken, unseres Herzens, um die Umstände, in denen wir sind. Da dreht sich so viel in unseren Gedanken um uns selber, weil wir unser Elend sehen und alles dreht sich um uns selber. Und das zieht einen nur immer weiter runter. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir Erbarmung gefunden haben, ermatten wir nicht. Wir haben den Dienst, nicht auf uns selber zu schauen, sondern wir haben die Aufforderung, den Herrn Jesus anzuschauen. Wir haben die Aufgabe, seine Herrlichkeit anzuschauen. In diesem Hinschauen auf die Herrlichkeit Gottes hat der Apostel Paulus uns dieses Beispiel gegeben, hat gesagt, im Alten Testament, wo es noch gar nicht um die Gnade ging, wo es noch nach dem Gesetz ging, da hatte auch Gott dem Mose sozusagen in diesem Dienst des Gesetzes ein Stück seiner Herrlichkeit offenbart. Und ich möchte ein paar Verse heute erstmal oder drei Abschnitte aus dem Alten Testament lesen, damit wir in diesem Detail sehen, wie Gott mit Mose umgegangen ist, dass das so umfassend ist, die Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Dass das nicht so eben mal nebenher geschieht. Ich würde gerne in 2. Mose mit uns zusammen reingucken, wo der Mose diese Herrlichkeit Gottes irgendwie abgestrahlt hat, nachdem er ihm begegnet ist und die Gesetzestafeln bekommen hatte. Zweite Mose 34 ab Vers 29. Und in dem Kapitel davor geht der Apostel Paulus ja auf dieses Ereignis drauf ein. Und ich möchte ein, zwei, drei so Abschnitte vom Mose lesen, damit wir so ein bisschen Einblick haben, was es für Moses hieß, Gott anzuschauen, in seine Gegenwart zu treten, seine Herrlichkeit zu sehen. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai hinabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand. Als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war. Und als er mit ihm geredet hatte und Aaron und alle Söhne Israels sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte und sie fürchteten sich, um ihn zu ihm heranzutreten. Moses jedoch rief ihnen zu und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm zu und Mose redete zu ihnen. Dann aber traten alle Söhne Israels heran und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihnen geredet hatte. Als nun Moses aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er seine Decke auf sein Angesicht. Oder auf sein Gesicht. So oft aber Mose vor den Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus, um zu den Söhnen Israels zu reden, was ihm aufgetragen war. Da sahen die Söhne Israel Moses Gesicht und dass die Haut von Moses Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. Wie können wir das verstehen? Wir haben gelesen, dass der Mose das zweite Mal diese Gesetzestafeln bekommen hat von Gott und dass er herabstieg von dem Berg und dann vor das Volk tritt. Und dann lesen wir, dass er, wenn er geredet hatte, die Decke auflegte und im Korintherbrief steht, er legte sie auf, damit das Volk nicht sah, wie die Herrlichkeit wich. Und er nahm die Decke wieder ab und ging wieder vor Gott. Ich denke, er ging nicht wieder hinauf auf den Berg, um mit Gott zu reden, sondern er ging in das Zelt der Begegnung. Und das würde ich uns auch gerne vorlesen, wie das mit diesem Zelt der Begegnung war, wo Mose mit Gott redete. Wir finden das im 33. Kapitel ab Vers 7. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah aber, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf, und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose, und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua, aber der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Ich denke, es ist ein so wunderbares Bild von der Begegnung, die der Mose mit Gott hatte. Und das war ja eine Wirklichkeit, die er erlebte. Und im Kapitel 3 werden wir aufgefordert und haben gesagt, wir haben ja viel mehr Möglichkeiten, wie Mose hatte, in die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Und was für ein Gott haben wir, ein Gott der Liebe, dass da steht, jedes Mal, wenn Mose in das Zelt trat, dann kam die Wolke und dann kam Gott zu ihm und unterredete sich mit Mose. Was für ein Gott haben wir, dass er kommt und dass er sich zu Mose gesellt und mit ihm redet. Ich glaube, dass das alles auch einen Grund hat, dass das so ist. Und ich möchte da noch einen Abschnitt weiter zurückgucken. Wisst ihr, vielleicht einen kurzen Blick mit ein paar Worten auf den Mose. Der Mose als erwachsener Mann mit 40 hatte ein unheimliches Anliegen, für sein Volk einzutreten. Und wir kennen die Begebenheit, als er im Land Ägypten, wo das Volk in Gefangenschaft war, hinzutrat, als einem Israeliten Unrecht geschah und den Aufseher erschlug, der über den Israeliten stand. Er hatte seine Kraft, seine Möglichkeiten eingesetzt und war dann 40 Jahre auf der Flucht in der Schule Gottes und war Schafhirte. Und nach diesen 40 Jahren, wo er 80 war und Gott ihm erschien, dass Gott derjenige ist, ihm der begegnete, ihn auf ihn neugierig machte in diesem Dornbusch und dem Mose den Auftrag gab, sein Volk herauszuführen. Da musste Mose sagen, ich kann das gar nicht. Such dir jemanden anderes. Ich nicht. Ich habe keine Kraft. In mir ist gar keine Möglichkeit, diese Aufgabe zu tun. Aber die Möglichkeiten sind bei Gott. Und Gott gibt einen Auftrag und hat den Mose dorthin gesetzt. Und weil Gott der Auftraggeber ist, muss auch die Kraft und die Möglichkeiten für die Führung von Gott kommen. Und deshalb war es notwendig, dass auch Mose immer wieder die Gegenwart Gottes aufsuchte, wie wir es eben gelesen haben. Dass Gott von dem Auftraggeber die Kraft und das bekommt, was er braucht zur Führung. Ist es nicht so für uns auch, dass wir alles, was wir brauchen, um Gott darzustellen, von ihm bedürfen? Dass wir nichts aus uns selber haben? Und wie sehr und wie deutlich wird uns das, als Gott das erste Mal dem Volk Israel in der Wüste begegnet? Ich möchte aus 2. Mose 20 ab Vers 18 mit uns dazu noch ein paar Verse lesen, damit wir einen Eindruck haben von dem, wer Gott selber ist und was es heißt, wirklich in Gottes Gegenwart treten zu dürfen. Und das ganze Volk, Vers 18, nahm den Donner wahr, die Flammen und den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Da sprach der Herr zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sprechen. Ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Gott erscheint in seiner Macht, Gott sagt, dass sie Gottesfurcht haben sollen. Aber eins gab es noch nicht. Es gab etwas nicht, was wir eben in diesem Vers gelesen haben. Es gab noch nicht die Gnade und das Erbarmen Gottes, dass ein Stellvertreter kam, der für uns gestorben ist, der uns geliebt hat und diese Gemeinschaft ein für alle Mal wieder mit Gott hergestellt hat. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen und vor Gott. Wisst ihr, das Volk Israel, dem wurde es gesagt, Gott ist so vor euch getreten, damit ihr nicht sündigt. Gott ist so vor euch getreten, damit ihr nicht andere Götter vor mir habt. Der Jesus uns begegnet, damit wir verändert werden und damit wir aus seiner Kraft und durch seinen Geist die Dinge aus unserem Leben herauswerfen können, die uns hindert, mit ihm zu leben. Ich weiß nicht, wie Gott dir begegnet. Mir geht das wirklich oft so, dass ich mir die Zeit am Tag nehme, Gottes Wort zu lesen. Und ich merke, die Dinge des Alltags nehmen mich trotzdem innerlich ein ganzes Stück gefangen. Dass mein Blick nicht frei wird. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott mich dann oft nachts weckt und das, was ich gelesen habe, mir vor Augen stellt und ich frei von den Gedanken des Alltags Gott mir zeigt, was in seinem Wort steht. Habt ihr gesehen, wie der Mose hinzutrat in das Zelt der Begegnung? Der das Volk Gottes führen sollte und Gott ihm begegnet ist und mit ihm geredet hat. Das ganze Volk stand vor ihren Zelten und die Konzentration war nicht auf den Alltag gerichtet, sondern war darauf gerichtet, auf den Ort, wo Gott mit Mose reden wollte. Kennen wir überhaupt diese Zeit noch in unserem Alltag? Ich habe die oft vermisst und ich wäre nicht in den Burnout gegangen und wäre kraftlos geworden, wäre das ständig Bestandteil meines Lebens gewesen. Dass wirklich die Konzentration mitten in dem Alltag, in dem wir stehen, mitten in diesen Verpflichtungen hin ist mit diesem Blick, wo Gott redet. Wir haben Gott, der Erbarmen hat. Und das Erbarmen gefunden. Ich habe mal als junger Junge bei uns im Kohlenkeller beim Briketts aufstapeln ein Goldstück gefunden. Ich weiß, wo das ist. Das hat meine Tochter jetzt. Sie hat das eingerahmt als Kette. Wenn wir Erbarmen gefunden haben, das halten wir doch fest. Wenn wir was haben von Gott, was uns so viel bedeutet, das ist doch uns dann auch nicht gleichgültig. Und dann haben wir auch den Wunsch, das nach außen zu tragen. Dann haben wir den Wunsch, mit jedem Menschen, mit dem wir zu tun haben, ihm auf der Art Gottes zu begegnen, mit Erbarmen. Mit zu sehen, wie Gott mich gesehen hat, in meiner Sündhaftigkeit und meiner Hilflosigkeit da rauszukommen. Und mich in Liebe angeschaut hat, dem anderen, der irgendwo festhängt, mit Erbarmen zu begegnen. Weil Gott möchte uns ja verändern in dieses Wesen, was er hat. Ich denke, dass seine Liebe und die Liebe mit eines der Hauptpunkte ist, die Fuß fassen darf und kann in unserem Leben. Dass Erbarmen eine Sache ist, die Fuß fassen kann. Ich denke, eine Sache, wo ich, vielleicht du auch immer wieder mit zu kämpfen haben, gehorsam seinem Wort gegenüber, dass das Fuß fassen möchte in meinem Leben und in deinem Leben. Und das geht ziemlich tief. Und das geht so tief und wir merken das, dass das nicht nur in diesen ganz offensichtlichen Sachen geht. Ich habe als Jugendlicher, sehr lange war der Jesus dran gewesen, mir die Lüge aus meinem Leben rauszunehmen und Lüge aufzudecken und mir geholfen hat, auch Lügen zu bekennen, auch vor Menschen. Und ich habe später gemerkt, ja, das sind so Sachen, die man so grundlegend merkt in seinem Leben, die verkehrt liegen und die einen abhalten von Gott. Aber hier steht was in Vers 2, sondern wir haben den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Beim drüber nachdenken habe ich gedacht, dass eigentlich jeder Bereich meines Lebens umgedreht war und nicht im Bilde Gottes war, weil der Widersacher alles anders besetzt hat. Meine Gedanken, mein Herz, mein Umgang mit Menschen, mein Umgang mit mir selber, mein Umgang mit meinen Gefühlen, mein Umgang mit meiner Sexualität, mein Umgang mit allem, was mich als Mensch ausmacht, ist, weil ich im Machtbereich des Satans war, bevor ich gerettet wurde, verdreht und ist in einer Art und Weise gelandet, wo sie nicht hingehört. Und der Jesus und Gottes Wort möchte mich aus dieser Heimlichkeit, aus dieser Verborgenheit rausholen und ins Licht stellen und verändern, dass wir diesen Dingen absagen und das wollen für uns, wofür Gott uns gemacht hat. Dass wir in das hineinkommen wollen mit unserem Leben, wofür Gott uns gemacht hat. Lassen wir zu, wenn wir Gott begegnen, dass er Dinge aufdeckt in unserem Inneren, dass er sie aufdeckt und uns verändert in sein Bild hinein. Dass wir wirklich diesen Dingen absagen. Ich muss den Mund dafür aufmachen, um was zu sagen. Und ich muss vor Gott sagen, das will ich nicht mehr. Und ich möchte nicht mehr, dass das Bestand hat in meinem Leben. Tu du das, Herr. Den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagen. Sagen, hier ist ein Ende. Gott muss das machen. Gott möchte auch die Kraft dazu geben und möchte das tun. Es muss mir bewusst sein, muss mir bewusst sein, dass ich die Dinge wirklich rauswerfen will aus meinem Leben und aus meinem Herzen. Das kann so unterschiedlich sein. Das, wo kein anderer reingucken soll, das sind die geheimen Dinge. Es gibt auch Dinge, die sind bedeckt und die sind in gewisse Räume gegeben von Gott, wo gar kein anderer was drin zu suchen hat. Aber hier geht's, denke, um Dinge, die Gott aufdecken möchte. Ich muss auch dann darüber nachdenken, dass wir uns sozusagen, also dieses nicht in Arglist und dann dieses, wir verfälschen Gottes Wort nicht. Wie schnell nehmen wir Gottes Wort und entschuldigen damit unser Verhalten, statt Gottes Wort ernst zu nehmen, uns dem zu stellen, wie Gott zu mir und zu dir redet. Und dann war aber der Vers, wo ich jetzt drauf hinkommen wollte, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wie kann ich das machen? Wie kann ich mich jedem Gewissen auch vor dir empfehlen? Nicht, weil ich besser bin. Nicht, weil ich irgendwas anderes habe. Sondern, weil ich möchte, dass Gott das mit mir macht, was er machen möchte. Ich möchte in diese Veränderung reintreten. Und ich möchte auch dazu stehen, wo es stockt und wo es stolpert. Gott ist derjenige, der am Werk ist und der uns verändert, wenn wir in seine Gegenwart hineintreten. Am meisten hat mich das beschäftigt und ich weiß es eigentlich nur mit Menschenworten auszudrücken. Das ist nicht eine Sache, die, also dieses auf die Seite des Herrn Jesus stellen, ist einfach ein Herzensentschluss, der gesagt wird und dann ist das so. Aber dieses in seine Gegenwart reinzukommen, dann muss ich mich wirklich losreißen und loseisen und muss wirklich mich danach ausrichten, wie wir das bei Mose gesehen haben. Das geht nicht so, und das waren so die menschlichen Worte, die ich gefunden habe, das geht nicht so Fastfood-mäßig. Ich liebe das auch irgendwie, einen Hamburger zu essen. Und ich kann mir das nicht leisten. Und ich habe das schon mal, glaube ich, erzählt, der Jotam hat von seinem ersten Gehalt uns eingeladen, ins Schloss Bensberg zu essen. Und da haben wir es genossen, ein 60 Stunden geschmortes Stück Rinderschulter zu essen. Ich habe das eigentlich selten erlebt. Überschaulich, das Essen, Stück für Stück Portionen, es hat alles geschmeckt und man ist rausgegangen, war weder überfüllt, aber man war satt, man hatte keinen Hunger, man war versorgt und man hatte den Genuss noch mit nach Hause genommen. Wisst ihr, so ist das mit der Begegnung mit Gott. Das ist nicht mal schnell irgendwie ein Loch oder eine Lücke stopfen, sondern es ist erfüllt, nach Hause zu gehen. Von seiner Größe, von seiner Schönheit und von seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, ich musste auch nochmal neu drüber nachdenken, was heißt es, in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit so verändert zu werden? Was heißt es, die Herrlichkeit des Herrn Jesus anzuschauen? Ist das was ganz Neues? Ist das, was ich bis jetzt noch nicht kannte? Nein. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus können wir jeden Tag anschauen, wenn wir schauen, in welcher Liebe er, der er Gott ist, sich hingegeben hat und Mensch wurde. Seine Herrlichkeit anzuschauen, heißt in erster Linie, glaube ich, zu sehen, der Herr ist Gott, der ist mein Schöpfer. Und die Herrlichkeit anzuschauen, wo einem dann die Worte fehlen, und er wurde Mensch und hat sein Leben für mich und für dich hingegeben. Und dann fehlen einem die Worte. Und dann weiß man nicht, das auszudrücken, was man sieht. Man ist angenommen und man ist geliebt von dem, der mich gemacht hat. Und der, der Gott ist, ist Mensch geworden um meiner Willen. Und der kennt mich und weiß mich um mich, weil er selber Mensch war. Seine Herrlichkeit anzuschauen und dann sein Wesen anzuschauen, ein Wesen der Leiden, ein Wesen der Entbehrung, ein Wesen der Verachtung. Wenn wir weiterlesen in dem Kapitel, dann merken wir, was, wie der Apostel Paulus von sich das berichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. Er hat das Wesen des Herrn Jesus und er hat auch die Leiden des Herrn Jesus. Er trägt mit an dem, was der Jesus getragen hat. Nicht an der Schuld. Das konnte nur der Jesus machen. Aber er reiht sich ein, in dieser Welt wirklich sein Wesen darzustellen. Sich von ihm in sein Wesen verändert zu werden. Und so konnte der Apostel Paulus dann auch schreiben in Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Der Jesus ist unser Diener geworden. Er ist an unserer Stelle nach Golgatha gegangen. Und der Apostel Paulus im Wesen des Herrn Jesus wird Diener der Gemeinde, von jedem der Geschwister. Er dient, wie der Jesus gedient hat. Er ist da für den Nächsten. Er trägt das Wesen des Herrn Jesus in sich. Denn Gott hat gesagt, Vers 6 dann weiter, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christus. Es ist noch bewusst, dass der Jesus in deinem Herzen aufgeleuchtet ist. dass der Jesus Licht gebracht hat in dein Herz hinein und dass dieser Lichtglanz und das Aufgeleuchtetsein dir dazu verhilft, im Angesicht des Herrn Jesus Gott zu sehen, weil der Jesus Gott selber ist. Diesen Blick zu haben und diese Richtung zu haben, ihn anschauen zu können und zu dürfen. Bis im Kapitel 3 haben wir einen Vers gelesen, der sehr entscheidend war. Mose hat sich immer wieder die Decke abgenommen und Gott zugewendet. Und wisst ihr, wenn wir uns nicht dem Herrn Jesus und nicht Gott zuwenden in unserem Leben, dann bedeckt das und wir kriegen den Blick nicht frei. Es wird da vom Volk Israel gesagt, es ist bis heutigen Tage der Blick auf den Herrn Jesus nicht frei. Sie können den Herrn Jesus nicht sehen, weil die Decke drauf ist auf ihren Augen. Was wir machen können, wir können uns immer wieder ihm zuwenden und den Blick frei zu bekommen auf sein Wesen und auf seine Person. Und ich finde, das Schönste, was mir in den jetzt verlesenen Versen dann persönlich irgendwie nochmal auch wichtig geworden ist: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Es kommt gar nicht darauf an, dass ich jetzt heute Morgen stehe oder irgendwelche Gedanken, die ich mir gemacht habe. Es kommt auf das Übermaß der Herrlichkeit Gottes an, auf seine Person und auf sein Wesen. Und was für ein Gott ist es, dass er seine Herrlichkeit in dich und in mich hineinlegen möchte wie ein Gefäß, und zwar wie ein irdenes Gefäß, wie ein Gefäß, das keine Größe und keine Schönheit ist, hat, sondern zur Benutzung da ist, das dazu da ist, benutzt zu werden. Und ich glaube, der größte Ausdruck war für mich mal, wo ich das gehört habe, mit diesen irdenen Gefäßen, wie so ein Gideon dieses Licht der Fackeln in diesen tönernen oder irdenen Gefäßen hatte und dann diese Gefäße zerschlagen worden und das Licht Gottes oder dieses Licht dieser Fackeln sichtbar worden wurde. Ist das nicht schön, dass egal was mit mir ist, es geht nicht darum drauf, was und wie Gott mit mir handelt, sondern es geht darum, dass seine Herrlichkeit und seine Schönheit in mir getragen wird. Und selbst wenn er mich zerschlägt, dass es darauf ankommt, dass er sichtbar wird und dass er zutage kommt. Und was ist das für ein wunderbarer Gott, den wir haben? Und was ist das für ein Erbarmen, in dem wir stehen dürfen, mit hineingenommen zu sein in seine Schönheit, in seine Größe? Ich möchte die nächsten Verse nicht mit euch lesen, aber vielleicht wollt ihr sie zu Hause mal lesen, auch wenn es um Leid oder an andere Dinge gibt. Es ist eine Möglichkeit zu tragen, wenn der Jesus derjenige ist, nach dem wir ausgerichtet sind, und der Jesus derjenige ist, der die Tragkraft gibt. Es kommt nicht auf mich oder dich an, sondern auf seine Schönheit, die er in mich und dich reinlegen will. Und mir ist das auch nochmal neu bewusst geworden, im Vorfeld schon zu eurem Frauennachmittag. Das ist uns mehr bewusst geworden, wenn wir wirklich hier auch diesen Thebus-Einsatz haben möchten. Mir ist es zum Schmerz oft bewusst geworden, wenn ich an unsere Jugend denke. Wie viel habe ich und vielleicht auch wir mit Worten nach vorne getragen, was in uns nicht sichtbar war, dass es in unserem Leben stattgefunden hat, dass unser Leben wirklich geprägt war von Gehorsam, dass mein Leben nicht immer geprägt war von Liebe, sondern auch nicht von Erbarmen, sondern Rechthaberei. Und es wurde nicht sichtbar von dem, was das Wesen Gottes ist. Und wenn wir Menschen begegnen, dann kommt es nicht in erster Linie darauf an, was wir sagen, sondern was wir in unserem Leben dem anderen entgegentragen. Wir sind ein Brief Christi, geschrieben durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hinein. Kann der Jesus in unserer Zeit noch schreiben? Oder schreiben nicht so viele andere Dinge in unser Herz hinein? und ist nicht so vieles andere oft sichtbar. Weißt du, ich bin für mich nicht zu Ende gekommen, über diese Verse nachzudenken oder auch innezuhalten, stille zu werden oder auch Tränen zu vergießen. Aber ich möchte dich mit hineinnehmen in diesen Dienst, den der Jesus vorhat mit dir. Diesen Dienst, sein Wesen nach außen zu tragen und im Anschauen seiner Person dich verändern zu lassen. Durch seinen Lichtglanz und durch seine Schönheit.